Guten Morgen. Ich bete noch. Vater im Himmel, dich suchen wir in deinem Wort, dich und deinen Sohn. Und dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Ich bitte, lass durch den Heiligen Geist dieses Licht aufstrahlen in unserem Leben, damit wir deinen Sohn finden, unseren König. Amen. Wer kann, möge bitte aufstehen. Wir lesen im Matthäus-Evangelium in Kapitel 9, Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wer von euch geht gern zum Arzt? Also ich muss sagen, ich hasse es ziemlich, zum Arzt zu gehen. Vor einigen Wochen habe ich am Rücken eine kleine Beule bemerkt und natürlich habe ich es ignoriert. Und nach 2 oder 3 Tagen hat sich das aber so stark entzündet, dass ich es nicht mehr ignorieren habe können. Und dann bin ich doch zu meinem Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt, und habe mich ohne Termin ins Wartezimmer gesetzt und habe gewartet, bis ich drankommen bin. Und er hat mir dann gesagt, dass das ein Abszess ist, dass das punktieren wird und dass er das dann ausdrückt. Und das war dann mit einem Mal nicht getan, sondern ich war 3-mal bei ihm. Und beim 3. Termin hat er mir dann gesagt, okay, er wird mit dem nicht fertig, er kriegt das nicht in den Griff, ich muss ins Krankenhaus und zwar sofort. Und ich bin dann auch sofort ins Krankenhaus gefahren, ich habe alles stehen und liegen gelassen und bin noch am selben Tag operiert worden, man hat das Abszess gespalten und ja, und dann war es gut. Und das Erstaunliche an der Geschichte für mich ist, dass sich bei dem Ganzen für mich nie die Frage gestellt hat, ob das jetzt notwendig ist, sondern es war sonnenklar, da gibt es jetzt ein Problem und ich brauche ärztliche Hilfe, ich brauche Behandlung. Und euch wird sonnenklar sein, dass diese Geschichte mit der Thematik in diesem Abschnitt zu tun hat. Es gibt 3 Punkte. Wir werden uns zuerst mit Matthäus beschäftigen, wir werden uns mit seiner Bekehrungsgeschichte beschäftigen und wir werden sehen, dass man da alles findet, was notwendig ist, um Christin zu werden, um Christ zu werden. Und dann werden wir uns mit den Pharisäern beschäftigen. Wir werden sehen, wie sie auf den Umgang von Jesus mit diesem Matthäus reagiert haben. Und wir werden den entscheidenden Unterschied zwischen den Pharisäern und Matthäus sehen. Und am Schluss werden wir uns mit Jesus beschäftigen, mit Reinheit und mit Heiligkeit. Und wir werden den entscheidenden Unterschied zwischen den Pharisäern und Jesus sehen. Und wir werden auch sehen, was für uns daraus folgt, für unseren Umgang mit Menschen. Matthäus. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Was wir in diesem Abschnitt lesen und in den Parallelstellen bei Markus und bei Lukas, das ist im Grunde alles, was wir von diesem Matthäus wissen. Bei Markus und bei Lukas wird er Levi genannt, aber es gibt keinen Zweifel, dass das ein und dieselbe Person ist. Von Beruf war dieser Matthäus Zöllner, also jemand, der Abgaben für den König eingehoben hat. Und diese Geschichte, die wir da lesen, die spielt in Kapernaum, das liegt in Galiläa. Und daraus können wir schließen, dass er für Herodes Antipas tätig war. Denn Herodes Antipas ist von der römischen Besatzungsmacht zum König über Galiläa eingesetzt worden. Und weil der eingesetzte König die Abgaben an Rom weitergegeben hat, hat Matthäus eigentlich, zumindest indirekt, für die römische Besatzungsmacht Geld eingetrieben. Abgaben, Geld zur Finanzierung der Besatzungsmacht. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass er für die Menschen im jüdischen Volk als Verräter gegolten hat. Er hat außerdem, wie die meisten Zöllner, das intransparente Zollsystem und Steuersystem zu seinem Vorteil ausgenutzt. Und dort, wo es keine festgesetzten und allgemein bekannten Tarife gegeben hat, da hat er mehr eingehoben, als er sollte. Und so hat er sich bereichert. Er war also ein Betrüger. Und er ist mit Mördern, mit Dieben, mit Verbrechern auf einer Stufe gestanden und niemand wollte deswegen mit ihm zu tun haben. Er hat vor Gericht zum Beispiel nicht als Zeuge aussagen dürfen. Er hat nicht in die Synagoge gehen können und dort an dem jüdischen Gottesdienst teilnehmen können. Und jeder Umgang mit ihm hat unrein gemacht, rituell unrein. Und vor diesem Matthäus, vor diesem Menschen, mit dem kein anständiges Mitglied des jüdischen Volkes Umgang gehabt hätte, vor diesem Halunken steht Jesus jetzt und sagt zu ihm, folge mir nach, steh auf und folge mir. Es wird zwar in den Evangelien nicht berichtet, ob Matthäus bei den Dingen, die er vorher in seinem Evangelium beschreibt, persönlich anwesend war. Aber ich denke, dass das hochwahrscheinlich ist. Denn Kapernaum war damals ein Ort mit vielleicht 1000 Einwohnern. Und Jesus war in der ganzen Gegend sehr populär. Und immer, wenn er aufgetreten ist, wenn er öffentlich aufgetreten ist, sind große Menschenmengen zusammengeströmt. Und es ist deswegen wahrscheinlich, dass die Dinge, die er vor seiner Bekehrungsgeschichte beschreibt, dass er die zumindest teilweise selbst miterlebt hat, dass er bei dem einen oder bei einem anderen Ereignis dabei war. Vermutlich war es bei Matthäus ganz ähnlich wie bei uns, wie wir Christen geworden sind. Wir haben von diesem Jesus gehört und was wir da gehört haben oder was wir selbst in der Bibel gelesen haben, das hat begonnen in uns zu wirken. Das hat begonnen, unser Denken immer mehr zu beeinflussen, unser Streben. Und das hat uns zu ihm hingezogen, zu diesem Jesus. Vielleicht hat Matthäus die Bergpredigt live miterlebt. Vielleicht hat er damit stenografiert, wenn es sowas gegeben hat, weil er immerhin das detailliert beschreibt in seinem Evangelium. Vielleicht hat er auch miterlebt, wie Jesus diesem gelähmten Mann die Sünden vergeben hat und wie er ihn dann geheilt hat. Und das, was er da gesehen und gehört hat, das hat begonnen, in ihm zu wirken und hat ihn hingezogen. Und jetzt steht Jesus plötzlich vor ihm und spricht ihn an und sagt, folge mir nach. Das, was wir da lesen, ist jedenfalls die Bekehrungsgeschichte von diesem Matthäus, seine Berufung. Und alles, was notwendig ist, um eine Christin zu werden, um ein Christ zu werden, das finden wir da. Was ist notwendig? Also vier Dinge sind's. Als erstes muss etwas eingestanden werden. Es muss etwas bekannt werden. Es muss vor sich selbst und vor Gott eingestanden werden, dass man sündhaft ist und dass man Rettung braucht, dass man einen Retter braucht. Und als zweites muss was geglaubt werden. Es muss geglaubt werden, dass Jesus dieser Retter ist, von dem man eingestanden bekannt hat, dass man ihn braucht. Und dann muss etwas abgewogen werden. Es muss abgewogen werden, was es kostet, diesem Jesus nachzufolgen. Und als Viertes muss etwas getan werden. Es muss im Leben sichtbar werden, dass das, was man sich eingestanden hat, was man glaubt und diesen Preis, den man abgewogen hat und wo man entschieden hat, dass man ihn bezahlen will, dass das auch im Leben sichtbar wird, dass man es auslebt in Gehorsam, dass diese Buße und Umkehr, zu der Jesus ruft, wirklich gelebt wird. Und all das sehen wir bei Matthäus. Wir sehen zuerst, wie Gott, wie Jesus, die Initiative ergreift, zu diesem Sünder hingeht, zu diesem Menschen und ihn anspricht und ihm sagt, folge mir nach, er ruft ihn. Und ihr erinnert euch an die Geschichte von dem gelähmten Mann. Genauso wie dieser gelähmte Mann auf den Befehl von Jesus aufgestanden ist, so steht Matthäus auf und folgt Jesus nach. Es gibt, glaube ich, wenn man das liest, keinen Zweifel, dass Matthäus bewusst war, dass er ein gigantisches Sündenproblem hat. Er bekennt es da in den Versen 10 und 11. Er beschreibt sich als einen dieser Zöllner und anderen Sünder, die da mit Jesus am Tisch sitzen. Und offenbar glaubt er irgendwie, dass Jesus diese Autorität hat, dieses Sündenproblem zu lösen, wie er immer Jesus das machen würde. Aber da vermutet er, da hofft er sich die Lösung für sein Sündenproblem. Und vorher in Kapitel 8 hat Matthäus schon beschrieben, was der Preis der Nachfolge ist. Dass es erforderlich ist, dass das weltliche Leben, das alte Leben, die alten Prioritäten, die nur auf das Hier und Jetzt ausgerichtet sind, hinter sich zu lassen. Und er entscheidet, nachdem er das abwiegt, dass er bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Und wir wissen, dass er dann nicht nur einem Impuls gefolgt ist, der schnell wieder verflogen ist. Wir lesen beim Bericht von Lukas von diesem Festmahl, Lukas Kapitel 5, Vers 27, folge mir nach. Und er, das ist Matthäus, er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Matthäus verließ alles. Er ist nicht bei dem Gedanken stehen geblieben, Jesus nimmt mich an, so wie ich bin, sondern er ist wirklich umgekehrt. In seinem Leben hat sich was verändert. Und zwar nicht nur ganz kurz, sondern dauerhaft. Er ist nie mehr als Zöllner zu seiner Zollstelle zurückgekehrt, sondern er ist Jesus nachgefolgt. Und er ist der dieses Evangelium schreibt, mit dem wir uns beschäftigen. Er ist der diesen Bericht von Jesu Leben und Tod und Auferstehung aufgeschrieben hat. Diese Auswirkungen in seinem Leben, diese Umkehr, diese Bekehrung, die wird unmittelbar sichtbar durch dieses Aufstehen. Aber auch durch das, was Matthäus als Nächstes getan hat. Als Nächstes nämlich lädt er seine Freunde zu sich ein, damit sie diesen Jesus, der für diese Lebensveränderung in seinem Leben verantwortlich ist, damit sie den auch kennenlernen können. Damit sie diesen Jesus kennenlernen, dem er nun als seinem Herrn folgen möchte. Ich denke, wir würden sehr viel dafür geben, zu erfahren, was das Tischgespräch war damals, oder bei diesem Festmahl. Worüber haben die geredet? Die Pharisäer. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Dieses Festmahl in dem Haus von diesem unreinen Menschen ist den Pharisäern nicht verborgen geblieben. Als Jesus damals diesem gelähmten Mann die Sünden vergeben hat, da hat sich ihr Widerstand gegen Jesus erstmals geregt und damals nur in Gedanken, die Jesus aber wahrgenommen hat. Und sie haben gedacht, Jesus, Jesus lästert Gott, denn nur Gott allein kann Sünden vergeben. Wir haben davon in der letzten Woche in der Predigt von Uli gehört und sie haben recht, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Und jetzt wird ihr Unmut noch deutlicher. Aber es fehlt ihnen noch immer der Mut, Jesus direkt anzusprechen. Sie gehen zu seinen Jüngern und hinterfragen, wie Jesus mit Zöllnern und anderen Sündern am Tisch sitzen kann. Ist das der Auftritt der Bösewichte, die es in jeder guten und spannenden Geschichte gibt? Ich glaube, man wird den Pharisäern sehr Unrecht tun und dem Matthäus Anerkennung zollen, die er nicht verdient als Zöllner, weil der entscheidende Unterschied ganz woanders liegt zwischen Matthäus und diesen Pharisäern. Die Pharisäer, die standen für hingebungsvollen Gehorsam gegen Gottes Gesetz. Die Einhaltung von diesem Gesetz war für sie die allerhöchste Pflicht. Und um sicherzustellen, dass sie dieses Gesetz nicht übertreten, haben sie in ihrer eigenen Überlieferung, in ihrer Tradition, weitere Vorschriften hinzugefügt. Insgesamt mehr als 600 Gebote und Verbote. Und diese Vorschriften, diese menschlichen Vorschriften, die haben sie wie Zäune um Gottes Gesetz gestellt, um sicherzugehen, dass man nicht diesen Zaun übersteigt und damit gar nicht einmal in die Nähe von Gottes Gesetz kommt. Also durchaus ein guter Gedanke eigentlich. Das Problem dabei war aber nur, dass ihre Vorschriften wie eine wuchernde Hecke Gottes Gesetz überwachsen haben und verdeckt haben und teilweise regelrecht ins Gegenteil verkehrt haben. Und Jesus adressiert das erstmals in der Bergpredigt. Wir lesen da immer wieder, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, da adressiert er immer die Auslegung und die Anwendung der Pharisäer. Und mit dem ich aber sage euch, da interpretiert er Gottes Gesetz. Und er sagt, dass es immer deutlich strenger ist als die Pharisäer, die regelmäßig genau den Punkt versäumen, warum Gott das anordnet, was er da anordnet. Die Pharisäer waren um Reinheit, um Heiligkeit bemüht. Und sie haben gedacht, dass sie durch das Einhalten ihrer Regeln, durch das Einhalten ihrer Regeln im Alltag, in jeder Lebenslage, in jeder Situation, ein heiliges, ein reines Leben führen können. Und zu diesen Regeln hat auch gehört, dass sie keinen Umgang mit unreinen Menschen gehabt haben. Mit Menschen, die sich nicht an dieses Regelwerk gehalten haben. Von solchen Menschen haben sie sich abgesondert. Niemals hätten sie das Haus von jemandem betreten wie diesen Matthäus, von einem Sünder. Weil sie so gelebt haben, haben sie gedacht, dass sie gerecht vor Gott stehen. Weil sie nicht nur Gottes Gesetz einhalten, sondern sogar weitere Regeln, die verhindern sollen, dass sie überhaupt nur in die Nähe kommen, in die Nähe davon, Gottes Gesetz zu übertreten, zu verletzen. In der so einfachen, aber auch so vernichtenden Erwiderung von Jesus auf ihren Widerstand wird sichtbar, worin der entscheidende Unterschied zwischen Matthäus und den Pharisäern besteht. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus meint da nicht, dass die Pharisäer gerecht waren und Matthäus Sünder. Da ist Ironie in dieser Aussage. Jesus spricht den entscheidenden Unterschied zwischen Matthäus und den Pharisäern an. Und dieser Unterschied ist, dass Matthäus erkennt, dass er krank ist. Dass Matthäus erkennt, dass er einen Arzt braucht. Und dass er erkennt, dass Jesus dieser Arzt sein könnte. Denkt an die Geschichte am Beginn der Predigt von meinem Abszess am Rücken. Wenn man erkennt, dass man krank ist, wenn der Leidensdruck groß genug wird, dann wird sie nicht die Frage stellen, ob man zum Arzt geht, sondern man wird alles stehen und liegen lassen. Man wird im Büro anrufen und sagen, man kann heute nicht kommen, und man wird zum Arzt gehen. Wenn man erkennt, dass man nicht gerecht vor Gott steht, sondern als Sünder, dann wird man wie Matthäus alles stehen und liegen lassen und Rettung suchen und bei Jesus finden. Wir haben uns vorher damit beschäftigt, was notwendig ist, um gerettet zu werden. Und das Problem bei den Pharisäern ist, dass ihnen schon das Erste fehlt. Ihr Problem ist ihre Selbstgerechtigkeit. Ihr Problem ist, dass sie sich für gerecht halten, für rein und heilig. Und dass sie meinen, dass sie diese Gerechtigkeit vor Gott durch das Einhalten ihrer Regeln erlangen und auch erhalten können. Sie glauben, dass sie durch das Einhalten ihrer Regeln tatsächlich ein reines und heiliges Leben führen. Und wer so denkt, wer von sich denkt, dass er ein guter Mensch ist, wer von sich denkt, dass Gott bei ihm wohl nichts zu beanstanden hat, wer denkt, vor allem im Blick auch auf andere und im vergleichenden Blick auf andere, wenn ich dort hinschaue, dann muss ich sagen, da bin ich schon voraus. Was soll Gott bei mir beanstanden? Wer so denkt, der ist in Gefahr. Jemand, der so denkt, der kann nicht erkennen, dass er Rettung braucht. Und er kann deswegen auch nicht erkennen, warum Jesus gekommen ist. Wer so denkt, der wird übersehen, dass Jesus der Immanuel ist, der von dem Propheten im Alten Testament angekündigt worden ist, der Gott mit uns, der die Autorität hat, Sünden zu vergeben, die göttliche Autorität, Sünden zu vergeben. Wer nicht erkennt, dass er ein Sündenproblem hat, der wird den Ruf von Jesus nicht hören, weil Jesus Sünder ruft und nicht Gerechte. Und das hat damals gegolten und das gilt heute unverändert. Jesus, Reinheit und Heiligkeit. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir haben gesehen, dass es den Pharisäern um Reinheit und um Heiligkeit geht. Und deswegen hinterfragen sie den Umgang von Jesus mit diesem Unreinen, mit diesem Sünder, mit diesem Zöllner, der da mit anderen Sündern gemeinsam im Haus feiert. Und Jesus antwortet auf ihren Widerspruch mit einer allgemeinen Aussage, mit einer Aussage, der sicher niemand widersprechen wird. Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. So weit, so gut. Aber dann erklärt er, warum er gekommen ist und was sein Auftrag ist. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Mit anderen Worten, ihr Pharisäer, ihr fragt, warum ich da bin im Haus von diesem Matthäus und warum ich hier mit Zöllnern und anderen Sündern sitze. Ihr hinterfragt, ob das angemessen ist. Ich sage euch, es ist nicht nur angemessen, es ist mein Auftrag. Es ist der Grund. Es ist der Grund, warum ich hier bin. Ich gehe zu den Sündern, weil sie an einer Krankheit leiden, die ich heilen kann. Ich bin gekommen, um mich um Kranke, um Sünde zu kümmern, um Menschen, die den Leidensdruck wahrnehmen, dass sie für Gott nicht passen. Ich bin gekommen, um mich um Sünder zu kümmern, um Menschen, die den Leidensdruck wahrnehmen, dass sie mit Gott nicht im Reinen sind. Und Jesus kritisiert die Haltung der Pharisäer und da zitiert er den Propheten Hosea. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Was meint Jesus damit? Er fordert die Schriftgelehrten auf, die Schrift zu studieren und einmal nachzudenken. Es geht ihm wie dem Propheten Hosea darum, vor einer Religiosität zu warnen, die auf Äußerlichkeiten beschränkt ist, auf das Einhalten von äußerlichen Formen. Er warnt vor einer Religiosität, die sich darauf beschränkt, einen frommen Schein zu wahren durch das Einhalten von Riten, von Regeln, von Pflichten, ohne innere Ausrichtung auf Gott, ohne Gott zu suchen. Das ist eine egoistische Religiosität. Eine Religiosität, bei der die Verlorenheit von anderen Menschen keine Rolle spielt. Und weil diese Religiosität nicht auf echte Gotteserkenntnis ausgerichtet ist, ist sie vollkommen wertlos. Und weil sie die Verlorenheit von Sündern ignoriert, ist sie zerstörerisch. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Denn den Pharisäern geht es um ihre Reinheit, um ihre Heiligkeit. Und was sie übersehen, das ist die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit mit Verlorenen. Reinheit und Heiligkeit ist von uns gefordert. Aber sie wird nicht erreicht, indem wir uns wie die Pharisäer zurückziehen und einen frommen, exklusiven Club religiöser Menschen gründen, der dann Gemeinde heißt. Die Gemeinde ist eine Versammlung von geretteten Sündern. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im Kapitel 6, Verse 9 und die folgenden: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Der entscheidende Satz da ist: Und solche sind einige von euch gewesen. Die Gemeinde ist eine Zusammenkunft von geretteten Sündern, reingewaschen, geheiligt, gerecht gemacht durch Jesus und den Heiligen Geist, durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Die Gemeinde ist nicht eine Zusammenkunft von Menschen, die gut genug für Gott sind, sondern von Menschen, die erlebt haben, was Barmherzigkeit ist, weil sie Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, weil ihnen Heiligkeit und Reinheit geschenkt worden ist von Gott, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Und um bei dem Bild unserer Stelle zu bleiben, die Gemeinde sollte auch ein Krankenhaus sein. Ein Krankenhaus, wo Menschen hinkommen können und wo sie erfahren, dass sie eine Krankheit haben, wie ihre Krankheit heißt und wer der Arzt ist, der diese Krankheit heilen kann. Jesus geht wie den Pharisäern um Reinheit und um Heiligkeit, aber nicht um seine Reinheit und seine Heiligkeit allein, sondern auch um die Heiligkeit von Menschen, die ohne Reinheit und Heiligkeit verloren sind und ewig verloren bleiben werden. Deshalb zieht er sie nicht zurück mit seiner Reinheit und Heiligkeit, sondern er kommt in diese Welt, er mischt sich unter Sünder. Und er kommt zu den Kranken, zu den Zerbrochenen, zu den Ausgestoßenen und mehr noch. Er hält seine Reinheit und Heiligkeit nicht krampfhaft fest, sondern er wird am Kreuz zur Sünde gemacht und er bezahlt mit seinem Blut stellvertretend für Sünder. Wir sollten uns nichts vormachen. Wir sind nicht nett. Wir sind nicht ganz okay. Es steht, schlimm mit uns. Wir lieben weder Gott von ganzem Herzen noch unsere Mitmenschen wie uns selbst. Es steht so schlimm mit uns, dass wir Gott nichts anzubieten haben. Wir können ihm nichts anbieten, um mit ihm ins Reine zu kommen. Es ist notwendig, dass Gott selbst, Gottes Sohn, seine Heiligkeit und Reinheit einsetzt. Es ist notwendig, dass er seine Heiligkeit und Reinheit einsetzt am Kreuz. Und seine Liebe und seine Barmherzigkeit, die sind so groß, dass er das tatsächlich getan hat. Begeistert ist er Barmherzigkeit. Er rettet Sünder. Er hat Menschen Gnade geschenkt, die noch immer ungeduldig sind, die ihren Zorn nicht beherrschen können, die egoistisch sind nach wie vor, die stolz sind, die kleingläubig sind, die nicht beten. Begeistert dich diese Barmherzigkeit, dann teil diese gute Nachricht von Gottes Barmherzigkeit, von seinem Rettungsangebot für Sünder mit Menschen, die sonst verloren sind und bleiben. Ich werde jetzt nicht auffordern, in Nachtclubs zu gehen oder irgendwas Ähnliches zu tun. Da sind die Grenzen für uns alle sehr verschieden. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da wirklich auch demütig sind und uns nicht so weit vorwagen. Aber wir sollten uns nicht zurückziehen und unsere Reinheit und Heiligkeit für uns bewahren, indem wir keinen Umgang mit Menschen haben, die Gott nicht kennen, sondern wir sollten Kontakte pflegen, wir sollten Freundschaften pflegen mit Menschen, die noch nichts wissen von ihrer Krankheit, von der Sündhaftigkeit und davon, dass sie Rettung brauchen und dass diese Rettung bei Jesus zu finden ist. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Johannes 17. Ich weiß nicht, was das Tischgespräch damals bei diesem Festmahl im Haus von Matthäus war. Aber eins ist sicher, das war kein Polterabend, wo Jesus mit denen gesoffen und gefressen hat und schlechte Witze erzählt hat. Na, ich glaube, er wird zur Buße und Umkehr aufgerufen haben. Er wird nach einem weltlichen Partyverständnis der negative Partycrasher, die Spaßbremse gewesen sein. Wir sehen es bei Lukas 5,32. Der letzte Satz bei ihm von der Erzählung von dieser Geschichte endet nämlich auch anders. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus nimmt uns an, wie wir sind, aber nicht, damit wir so bleiben, wie wir sind, sondern Buße und Umkehr, Reinheit und Heiligkeit. Das ist das, was sein soll und was aus uns weitergehen soll als Salz und Licht in die Welt. Wie groß ist Gottes Liebe? Wir können voller Freude in die Zukunft schauen. Denn alle, die erkannt haben, dass sie Rettung brauchen und dass Jesus dieser Retter ist und die wirklich zu ihm umgekehrt sind, die werden wieder zu einem Festmahl mit ihm zusammenkommen. Er kündigt es an beim letzten Abendmahl. Er wird wieder Wein trinken mit uns an jenem Tag, genauso wie er es am letzten Abend getan hat. Am Abend, bevor er seine Heiligkeit und Reinheit eingesetzt hat für Verlorene am Kreuz, aus Barmherzigkeit. Vater im Himmel, danke, dass du barmherzig bist. Danke, dass du uns deine Barmherzigkeit gezeigt hast. Danke, Herr Jesus, dass du aus Barmherzigkeit in diese Welt gekommen bist, dass du dich unter Sünder gemischt hast, dass du deine Heiligkeit und Reinheit nicht krampfhaft festgehalten hast, sondern dass du sie am Kreuz für uns eingesetzt hast, um uns zu retten. Bitte hilf uns, von deinem Beispiel zu lernen und nicht von dem Beispiel der Pharisäer. Hilf uns, nicht hart zu werden, nicht egoistisch, nicht kritiksüchtig, sondern hilf uns, barmherzig zu sein, barmherzig zu werden, so wie du barmherzig bist. Amen.